Ja, hallo alle miteinander und recht herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge nach dieser kleinen, großen Pause. Und ihr seht es ja am Datum, heute ist der 1. April, was ich sehr schön finde. Und ich bin ein bisschen traurig zugleich, weil ich heute zum letzten Mal diese Fragen hier stellen werde, wie sie sind. Und ab der nächsten Folge hört ihr dann neue Fragen. Und ich bin schon gespannt, was wir da wieder zu hören kriegen. Aber jetzt habe ich Quatsch geredet. Aber ich habe euch heute natürlich wieder jemand ganz Tollen mitgebracht. Und ich würde sagen, sie stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor. Hallo!
Hallo zusammen, ich bin die Susanne aus Laufen am Neckar. Wie ihr schon hört, ich bin ansässig im Schwabenland und spreche natürlich auch Schwäbisch. Untertitel gibt es nicht beim Podcast, aber man kann ja, wenn man die Worte bei mir nicht versteht, anfragen, was sie bedeuten bei der Schwäbin. Mein Name auf Instagram ist Wickelwerk. Und der Name kam so zustande, dass er mit dem Urbexen eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern ich habe vor, glaube ich, 8 oder 9 Jahren angefangen, Kunsthandwerk herzustellen, Armbänder aus Leder und Perlen. Und das sind gewickelte Armbänder. Und dann habe ich mir den Namen Wickelwerk rausgesucht und so ist mein Instagram-Account entstanden und den habe ich auch so gelassen. Aber da sind jetzt mehr Urbex-Fotos drin als Armbänder-Fotos, genau. Und wohnen tue ich in Laufen am Neckar und in einem mit meinem Mann, der ist Amerikaner, und wir wohnen in einem alten Haus, das ist 400 Jahre alt. Manchmal sieht es bei uns schon aus wie auf einem Lost Place, wenn man in den Keller runtergeht. Das ist ein alter Bunker und wir haben das Haus schön hergerichtet. Also der Charme für das Alte, wie ihr da schon raushört, ist bei mir sehr gut
aufgehoben. Ja, aber wirklich. Und wir beide können ja heute auch einen lieben Gruß an die Gabi rausschicken, glaube ich, schon sehnsüchtig auf diese Folge hier gewartet hat. Und ich bin natürlich wie immer happy, dass es jetzt doch so weit gekommen ist. Bei uns beiden hat es ja auch so ein bisschen gedauert, ist aber gar nicht schlimm,
ja.
Weil wie alle da draußen wissen, ich lasse manchmal auch nicht locker. Und auch wenn es 2 Jahre dauert, das ist dann auch egal. Irgendwann ist einfach der passende Zeitpunkt da und so ist es nämlich heute mit uns.
Ja, Verena ist immer wieder hat mich immer wieder angeschrieben, und geht's jetzt, erinnerst dich noch, möchtest du jetzt teilnehmen am Podcast? Irgendwann hatte ich mal gesagt, nee, und dann habe ich doch gesagt, ja, ich mache jetzt mit. Nachdem die Gabi, mein Tourbuddy, natürlich mich auch empfohlen hat und wir zusammen oft unterwegs sind und ganz tolle Erlebnisse haben und es ganz arg viel Spaß macht.
Ja, also penetrant sein lohnt sich manchmal wirklich. Wenn man freundlich penetrant ist, natürlich.
Ja, ja, oh ja.
Ja, ich bin super gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Das habe ich dir ja vorher schon gesagt. Und ich würde sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt aber erstmal, was dich überhaupt dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das überhaupt schon machst.
Ich habe 2019, das war sogar, glaube ich, im März, da war noch schlechtes Wetter, Regen draußen, auf Arbeit mit den Kollegen hatten wir die Mittagspause. Und dann einer der Kollegen hat gemeint, er hat von einem Tunnel gehört, Lerchenberg-Tunnel, das wäre ein ganz toller Ort, da könnte man hingehen, da könnte man durchlaufen, das wäre mystisch. Und ich so, ja, da machen wir das, da verbringen wir jetzt unsere Mittagspause dort, und dann haben wir unsere Sachen gepackt. Es hat auch noch geregnet, haben wir die Schirme mitgenommen, die Regenjacke, die Handys, und sind in diesen Lerchenbergtunnel rein in Heilbronn und haben da unsere Mittagspause verbracht. Der Tunnel war sehr lang und er hat eine Biegung, sodass man, wenn man reinläuft, in der Mitte angekommen, weder vorne noch hinten ein Licht sieht. Und dann geht er um die Kurve rum und dann sieht man wieder Licht und dann kommen auch wieder mehr Graffitis an der Wand, was es sehr spannend macht auch. Und dann haben wir wieder umgedreht, sind wieder zurück und sind wieder auf Arbeit, haben weitergearbeitet. Und der Kollege hat dann gemeint, weißt du, was der Lerchenberg-Tunnel ist? Das ist ein sogenannter Lost Place. Und ich, was ist denn ein Lost Place? was bedeutet denn das? Und dann eher so, da gibt es noch mehr Orte, die man besuchen kann, das machen wir. Und da müssen wir mal hinfahren. Und dann hat er rausgesucht, die Charlotte, kennt natürlich jeder Sanatorium im Schwarzwald, Charlottenhöhe. Und dann sind wir da auch mal hingefahren. Und dann hat es auch uns so arg Spaß gemacht damals, dass ich dann auch dabei geblieben bin. Die Kollegen sind nach und nach auch ausgestiegen oder machen es nicht mehr so intensiv, aber ich bin dran geblieben. Genau, also das sind jetzt sicher 7 Jahre.
Ich sitze gerade hier und mit einem totalen Schmunzeln im Gesicht, weil ich das echt nett finde, vor allem mit Kollegen in der Mittagspause mal Urbexen gehen, so quasi. Ja, super. Also das habe ich, glaube ich, auch noch nicht hier gehört, dass jemand durch seine Kollegen quasi zu Lost Place gekommen ist.
Das ist, dann bin ich ja froh, dass ich noch eine Geschichte habe, die noch nicht im Podcast war.
Ja, herrlich. War. Also ich glaube, wenn ich zu meinen Kollegen in der Arbeit das sagen würde, die würden mich angucken, würden sagen, so, wir haben schon gewusst, dass du irgendwie komisch bist, aber dass du so komisch bist irgendwie. Ja, herrlich. Und was ist denn so deine Hauptmotivation bei der ganzen Sache?
Ich glaube, ich habe 2 Hauptmotivationen. Die erste Hauptmotivation bei mir ist, dass es mir unheimlich viel Spaß macht zu recherchieren. Also was zu The Lost Places ja dazugehört, die Recherche vorher. Ich sehe irgendwas, ich höre irgendwas oder wir kriegen einen Bericht in der Zeitung mit und dann recherchiere ich, dann lese ich nach, dann gucke ich auf Google Maps, dann gucke ich Fotos an, dann nutze ich Google Lens und man sagt mir auch nach, dass ich schon ziemlich viel gefunden habe aufgrund von meiner Recherchefähigkeit. Es hat so ein bisschen auch einen Puzzlecharakter, finde ich, also auch so sich in was reinbeißen, nicht so schnell aufgeben. Und das gefällt mir sehr gut an diesem Hobby auch. Das gehört zu der ersten Hauptmotivation. Und auch dann, wenn ich dann das gefunden habe letztendlich, dann zu wissen oder ganz schnell hinzufahren und zu gucken, ist offen, kommt man rein und dann das Genießen, dass das ganze Paket, was da dazugehört, also die Recherche, die Anfahrt, das vor Ort sein und nachher die Bilder anzugucken, das Paket gefällt mir da so arg dazu, dass es so vielseitig ist. Auf der einen Seite die Recherche am Computer und nachher das Autofahren, was ich auch total gern mache, und dann vor Ort das Fotografieren. Das ist so die erste Hauptmotivation. Und die zweite ist natürlich, und jetzt verrate ich noch was, dass ich diese Fotos, die ich mache, auf dem Kunsthandwerkermarkt verkaufe.
Ach, was?
Und zwar mache ich, ich lasse Postkarten drucken. Das ist das eine, aber das andere ist, dass ich mit Fototransfertechnik die Bilder auf Holz übertrage, auf alte Hölzer, auf alte Fliesen, auf neue Hölzer, auf Bilderrahmen. Das ist so eine ganz tolle Technik, die ich zu Hause, die mein Mann mir erklärt hat und die ich dann umsetze. Und dann mache ich Bilder, die verkaufe ich auf dem Kunsthandwerkermarkt. Alles mit Urbex-Fotos, natürlich von Lost Places.
Also wir machen jetzt gerade mal 10 Minuten diesen Podcast und ich bin schon so begeistert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist auch mal eine coole Idee, weil jeder kennt das irgendwie, Leinwand, Kalender, Buch. Aber auf Holz habe ich noch nie irgendwie was gesehen. Und Fliesen kenne ich tatsächlich, also manche Graffiti-Künstler machen auf alte Metallteile ihre Graffitis oder eben auch auf Fliesen. Aber ein Lost Place-Bild auf einer Fliese ist bestimmt auch mega.
Ja, mir gefallen ja auch die Fahrzeuge, die kleine Fiat 500, Fiat Cinquecento sehr. Und wenn du dann auf so einer kleinen Travertin-Fliese einen gelben Fiat Cinquecento drauf hast, verkauft sich gut und sieht auch toll aus.
Ja, Wahnsinn. Und was kaufen, also was für Leute kaufen das? Das würde mich auch mal interessieren.
Oh, alle, junge Leute, ältere Leute, Pärchen, Kunsthandwerkermarkt ist bei uns sehr gut besucht. Also ich organisiere auch einen Kunsthandwerkermarkt und die Besucher, die freuen sich sehr dran an meine Bilder. Die fragen immer nach und lassen sich es auch immer gern erklären. Und dann erzähle ich ganz oft Geschichten dazu. Dann sage ich, ah, das war in dem Ort und da war der Zugang, da war das, bin ich erwischt worden oder bin ich nicht erwischt worden, da, das gibt's noch, die Lederfabrik gibt's nicht mehr. So zum Beispiel, dann erzähle ich immer Geschichten dazu, die ich ja auch erlebt habe. Und das finden sie dann noch spannender, weil ein Bild ohne die Geschichte ist ein bisschen leblos. Aber wenn ich die Geschichten dazu erzähle, dann sind sie immer ganz begeistert.
Wie cool ist das? Oh Gott, ich bin sowas von begeistert, weil ich diese Idee so cool finde. Und ich kenne das mit Leinwänden. Du hast oft das Problem so, oh, du siehst irgendwo ein Bild, was super cool ist, aber es ist einfach zu groß und ich habe keinen Platz für große Sachen. Und so eine kleine Fliese zwischendrin, oder du könntest dir ja auch irgendwo Fliesen austauschen, ja, dass du sagst, ja, ich mach mir jetzt im Bad einfach mal irgendwie die oberste Reihe mit so coolen Fliesen. Also sehr, sehr coole Idee.
Ja. Und kennst du die Fototransfertechnik, Marina?
Abpausen, ist? Oder quasi?
Das wird ausgedruckt auf dem Laserdruck und dann klebst du das Bild verkehrt rum auf das Holz drauf. Und wenn es trocken ist, siehst du ja nur die weiße Oberfläche, also die Rückseite von dem Foto, von dem Ausgedruckten. Und dann verbindet sich das Foto mit dem Kleber und dem Holz und du nimmst einen Schwamm und du machst das Bild nass und du rubbelst dann mit den Fingern alle Papierschichten weg. Und dann bleibt zum Schluss, wenn du das weißt, aus wie viel Papierschichten das sind, 5 vielleicht. Und die letzte Schicht hat sich mit dem Kleber und dem Holz verbunden, sodass das Foto auf dem Holz drauf bleibt und du das nicht abrubbelst. Du rubbelst nur von der Rückseite alle weiße Flächen weg.
Ja, Wahnsinn.
Das ist die Fototransfertechnik.
Und was das auch für eine Arbeit dann ist, so ein Bild herzustellen.
Mhm, ja, und die mache ich in verschiedene Größen. Also du kannst die 12 auf 20 Zentimeter, kriegst aber auch 30 auf 40 Zentimeter. Größer muss ich dann in der Printshop gehen zum Ausdrucken. Da kann ich es nicht zu Hause ausdrucken. Aber das sieht natürlich auch toll aus, wenn du so ein ganz großes Holzbild hast mit einem schönen Motiv drauf.
Das glaube ich. Ja, super spannend. Also ich merke schon, ich werde hier heute nicht enttäuscht, wenn es um Überraschungen und um spannende Sachen geht, weil das hätte ich jetzt gar nicht irgendwie gedacht. Also ich habe in deinem Profil auch gar nichts davon so gesehen.
Ich glaube, wenn du weiter runter scrollst, da sieht man so Ankündigungen für Kunsthandwerkermarkt und aber von den Holzbildern habe ich da nichts drin.
Du, du musst einen Online-Shop machen.
Es macht mehr Spaß, auf den Kunsthandwerkermärkten zu sein, weil ich da mit den Menschen sprechen kann. Das gefällt mir mehr.
Ja, das stimmt. Und dann auch immer die Geschichten hinter den Bildern quasi erzählen, gell?
Richtig,
ach,
ja.
Ach, wie schön. Ja. Oh Gott, schön, schön. Also schade, dass wir jetzt nicht um die Ecke wohnen, weil ich würde definitiv, wenn du irgendwo auf dem Markt ausstellst, da extra deswegen hinkommen und mir das mal angucken.
Also der nächste Markt, wo ich verkaufe, den organisiere ich auch. Jetzt mache ich gerade ein bisschen Werbung. Ist am 26. April hier in Laufen. Da darfst du gerne kommen und mich besuchen,
Marina. Ja, also wirklich, wenn ich, vielleicht bin ich sogar, das weiß ich ja jetzt noch nicht, ja. Aber wer weiß, wenn ich irgendwo da in der Ecke unterwegs bin, dann mache ich das mit Sicherheit. Oh, cool.
Ja,
oh, wie cool.
Würde mich ganz arg freuen.
Und also deine Hauptmotivation hast du ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, aber hast du denn schon mal einen vermeintlichen Lost Place betreten und warst dir gar nicht sicher, ob der überhaupt lost ist?
Nicht wirklich. Ich hatte mal ein Wohnhaus, ich beobachte öfters Wohnhäuser, auch hier in meiner Gegend so, beobachte ich, ist es bewohnt, ist eine sehr anstrengende Arbeit, finde ich, und über lange Zeit, bis man rausfindet, warum der Garten verwildert ist, warum der Briefkasten abgeklebt ist, warum der Rollladen nie hochgeht. Und da hatte ich ein Wohnhaus beobachtet, das mir sehr verdächtig vorgekommen ist. Und dann bin ich öfters dran vorbeigefahren, nur vorbeigefahren mit dem Auto und habe dann irgendwann mal gedacht, jetzt halte ich mal an und guck, ob sich da was verändert hat. Und in dem Moment sehe ich, wie ein Lieferant an das Haus hingeht und Medikamente abgibt und ein Mann im Rollstuhl an die Tür fährt und die Tür aufmacht. Und dann habe ich gedacht, ja, genau so ist es. Der Garten ist verwildert, die Rollläden sind unten. Man denkt, es ist lost. Und dann wohnt aber doch jemand drin, der eben nicht viel Arbeit oder nicht viel also nicht viel Arbeit im Garten erledigen kann oder auch sonst sehr zurückgezogen lebt in dem Haus. Aber ich war nicht drin im Haus. Es war nur so, wo ich gedacht habe, ja, genau so ist es. Da erschreckt man geschwind, wo man denkt, es ist verlassen und dann wohnt doch jemand drin. Aber so wirklich, wo drin, wo nicht lost war, das ist mir nicht passiert. Mhm.
Nee. Weil ich hätte jetzt fast drauf getippt, dass dir das schon passiert ist, weil du ja auch viel selber recherchierst. Und manchmal hat man ja, ja. Jeder kennt das, manchmal hast du ein Haus, das total verwachsen ist und du denkst, ja, da ist bestimmt kein Mensch. Und dann gehst du dahin und dann ist einfach alles verwuchert, bis auf die Eingangstüre, die dann so schön freigeschnitten ist irgendwie.
Ja, genau.
Ja, nee, so jeder kennt das. Aber ist ja ganz schön, dass dir das noch nicht passiert ist. Und es soll auch weiterhin so bleiben.
Ja, toll,
ja,
toll,
wirklich, toll. Wirklich. Und was war dein spektakulärster Zugang bis jetzt?
Da habe ich einige spektakuläre Zugänge. Der eine, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, war der Zugang ins Cotoneificio in Italien. Ich bin ja ganz arg oft in Italien. Ich war vorher schon viel in Italien. Ich spreche auch Italienisch. Und das hat mir auch schon oft den Hals gerettet. Und der Zugang ins Cotoneificio war so, dass da war ich alleine unterwegs, also ohne die Gabi, und ich habe den Zugang nicht gefunden. Ich bin einen Bach entlang, ich bin wieder zurück, ich bin einen Abhang hoch, ich bin wieder zurück. Ich glaube, ich bin eine ganze Stunde umhergeirrt, wo ich dann gedacht habe, jetzt bin ich endlich drin und habe es nicht geschafft. Und alleine über so einen hohe Mauer zu klettern ohne Leiter ist dann auch immer gefährlich, weil man nicht weiß, man kommt wieder zurück, wenn man alleine unterwegs ist. Das ist immer so das Risiko, finde ich. Und dann habe ich ein Wasserrohr gefunden. Und das Wasserrohr war sehr eng. Und in das Wasserrohr habe ich mich reingequetscht. Und auf der anderen Seite bin ich in ein Auffangbecken reingeplumpst. Im Auffangbecken war sehr wenig Wasser, das war im Hochsommer, da war ein bisschen Niedrigwasser, da hatte ich Glück, dann bin ich ins Auffangbecken reingeplumpst und bin dort dann dem Kanal weitergefolgt, dem Rinnsal an Wasser, um dann letztendlich am Wehr hochzuklettern und dann war ich auf dem Gelände angekommen. Und da war ich sehr froh und es war ein riesengroßer Lost Place, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, wo diese viele Fadenspulen auf dem Tisch stehen, diese große, viele bunte Fadenspulen, das ist der Ort, genau. Und dann war ich so froh, dass ich drin war und habe mich nicht mehr getraut, rauszugehen, den gleichen Weg durch das Wasserrohr wieder zurückzuklettern und habe dann so ewig lang drin meine Zeit verbummelt, weil ich Angst hatte, durch das Rohr wieder zurückzuklettern. Und dann habe ich geguckt, ob es noch einen anderen Weg wieder raus gibt. Und bin dann durch der Bach, ein anderer Bach, der hatte kniehoch Wasser, bin ich unter der Brücke dann rausgeklettert, also rausgelaufen. Das war auch ein ziemlich langer Weg und es war ziemlich eng. Und aber das fand ich so auch sehr gefährlich für mich, dann unter der Brücke durch im Wasser. Genau, das war so der spektakulärste Zugang und Abgang. Das ist natürlich nicht nur Zugang, sondern Abgang ist ja auch immer wichtig, finde ich.
Ja, und wie du schon sagst, so über die Mauer rüberkommen ist manchmal easy und manchmal denkst du dir einfach, okay, ich gehe jetzt darüber. Aber wie gesagt, es gibt so oft dann einfach das Problem, dass du halt nicht mehr rauskommst, ja?
Mhm, ja. Da hatte ich einmal mit der Gabi in Italien, waren wir um 6 Uhr morgens am Ort. Da war so ein Bambus und eine ganz, ganz hohe Mauer. Und wir hatten eine Leiter dabei und ich bin über die Leiter drüber, bin oben auf der Mauer gesessen und musste die Leiter hochziehen und auf der anderen Seite wieder runterlassen, um dann ihr eine Tür aufzumachen, wo sie rein kann. Und habe gemerkt, wie ich auf der Mauer sitze, dass die Leiter auf der anderen Seite zu kurz ist. Dass da die Mauer höher ist als zur Straßenseite. In der Gartenrunde war es noch mal einen Meter mehr und da war die Leiter zu kurz. Da hatte ich einen Schock und dann ist mir die Leiter aus der Hand gerutscht auch. Und ich wäre ja überhaupt gar nicht mehr runtergekommen, weder vorne noch hinten, aber die ist dann trotzdem gut standen geblieben, die Leiter vom Bambus, so an die Mauer gedrückt, dass ich trotzdem geschafft habe, runterzukommen. Das war auch geschwind ein Schockmoment.
Ja, das glaube ich. Und weil du gesagt hast, du warst alleine in Italien, du bist aber nicht überwiegend alleine unterwegs, gell?
Nee, also ich bin schon gerne mit jemand unterwegs, zu zweit, aber ich habe, bevor ich jetzt die Gabi kennengelernt habe, natürlich viel auch alleine gemacht. Ich bin sowieso viel in Italien. Ich habe dort Freunde. Ich habe mal in Italien gewohnt und hatte einen Wohnwagen. Dort habe ich auf dem Bauernhof mitgeholfen ein Jahr lang. Da habe ich auch Italienisch gelernt. Und die Freunde besuche ich regelmäßig. Und wenn ich die besuche, dann bei der Runderfahrt und bei der Heimfahrt gehe ich immer auf Lost Places. Da bin ich immer alleine unterwegs.
Und
dann
praktisch auch, gell?
Ja.
Da hast du ja wenigstens dann zwei schöne Gründe, nach Italien zu fahren.
Oh ja, es gibt sehr viele Gründe, nach Italien zu fahren. Das ist das schönste Land zum Urbexen, finde ich.
Nachdem ich ja letztes Jahr das zum ersten Mal so richtig in Italien war, kann ich dem jetzt nur zustimmen, weil das ist einfach anders, ja. Es ist einfach schön. Und egal wo du reingehst, so, und selbst wenn das einfach ein leeres Haus ist, ist es wunderschön.
Ja, weil da die Wände und die Decken so bombastisch toll angemalt sind. Das sind alles Kunstwerke, finde ich. Und die Architektur, die hohen Räume, die Säulengänge, die verzierten Türen, die Fliesen auf dem Boden, die auch ein Kunstwerk sind, das gefällt mir so arg in Italien. Jedes Land hat einen Charme, finde ich. Aber in Italien gefällt mir der besonders mit den bemalten Decken und Wände.
Ja, das ist auch, was mir aufgefallen ist, auch die Natur ist da sehr schön, ja, weil es ist sehr grün im Sommer und du hast da auch so ein paar Pelmchen unterwegs dann und ja, es ist schon schön, gell, also es wird auch nicht mein letztes Mal gewesen sein.
Ja, ja schön, ja.
Und gut, Italien hast du jetzt schon gesagt, ja, aber was war denn bisher so die weiteste Strecke, die du für ein Lost Place in Kauf genommen hast?
Also ich habe ja auch schon USA ein bisschen geurbext, aber da war nicht der Hauptgrund USA, also das Urbexen, sondern das war Urlaub mit meinem Mann. Dann von daher kann man das nicht zählen, Amerika. Ich würde sagen, das war in Italien und zwar die Villa Kronleuchter. Die hatte ich recherchiert, also mit Google Lens gefunden. Und dann lass uns gleich nächstes Wochenende losfahren zu Gabi. Und dann haben wir die Sachen gepackt, sind morgens ganz früh los. Wir sind 7 Stunden gefahren zur Villa Kronleuchter. Wir waren dort, haben 2 Stunden fotografiert, sind 7 Stunden wieder zurückgefahren. Das war die weiteste Strecke für einen Lost Place.
Aber manchmal ist es einfach so und es ist egal, ob du 20 Stunden fahren musst für einen Lost Place. Und nee, wenn du dahin willst, dann musst du dahin jetzt sofort, jetzt oder nie.
Jetzt oder nie. Und die Chance musst du auch sofort am Schopfe packen, weil es gerade ja so ist, dass ganz viel ganz schnell zerstört wird.
Ja, oder?
Also wenn ich das über Lens finde, dann bin ich ja nicht die Einzige, die das finde. Dann findet es natürlich auch 10, 20 oder 50 andere, die dann auch sagen, man muss sofort dorthin fahren. Und es ist sehr schade, dass dann das auch so schnell zerstört wird. Villa Kronleuchter, da war am nächsten Tag sind mehrere Leute von der Polizei rausgeholt worden und die Woche drauf war der Kronleuchter schon weg.
Ja, oder es ist halt schnell auch wieder zu. Und
oder so, ja.
Es gibt das ja stimmt. Mittlerweile ja. Manchmal so Timeslots schon, sage ich, auf einem Lost Place. Es gibt Orte, die sind ganz lange zu. Und dann kommt irgendjemand, macht das auf, dann alle schnell rein, so viele wie möglich. Und dann eine Woche später ist es einfach wieder fürs nächste Jahr geschlossen.
Wieder
kennst
zu.
Du das? Und
ja, genau.
Ich hatte auch schon so Momente, wo ich mir gedacht habe, so nee, okay, ist jetzt wieder offen, entweder jetzt oder gar nicht. Weil ich will auch nicht 20 Jahre warten auf einen Lost Place, so quasi. Und nee, da hast du, das hast du schon vollkommen richtig gemacht. Und was für Lost Places hast du in den USA angeguckt? Also so 0815 oder war das irgendwas Exotisches?
Mein Mann war ein bisschen besorgt, wenn ich in Amerika Lost Place besuchen möchte, weil er gesagt hat, es ist sehr gefährlich, ich darf nicht alleine los. Also er geht auch zum Urbexen, geht er nicht mit, das ist nicht so seins, das gefällt ihm nicht. Aber er hat dann gemeint, ich soll mal von der Verwandtschaft jemand mitnehmen. Die hatte aber auch sehr viel Angst. Und dann waren wir nicht so typisch Urbexen, sondern wir waren in Detroit, sind rumgefahren. Was gibt's da? Da hatte ich 3 Adressen, die sind wir angefahren. Diese 3 Adressen, wo ich wusste, dass es Lost Places sind. Und das war einmal die Presbyterian Church und die St. Agnes Church und die St. Agnes School war noch dabei, genau. Die 3 Sachen hatten wir, also so eine offizielle Lost Place hatten wir angeguckt. Und die Presbyterian Church, da meine Nichte, die mitgegangen ist, ist im Auto geblieben, hat gesagt, ich gehe jetzt mal und gucke, ob das offen ist. Und dann bin ich hinten rum, tatsächlich war die Tür offen, bin rein und habe schon gesehen, dass auf die Kirchenbänke sind Schlafsäcke gelegen. Und es war schon auch Flaschen am Boden und zerstört und ein bisschen so. Man hat gesehen, dass da jemand haust, aber ich habe keine Person gesehen. Und die Kirche ist ja so arg toll. Die hat so ganz viele Holzverzierungen, ist ganz hoch, hat tolle Leuchter. Hat mich richtig begeistert. Dann bin ich wieder raus und habe zu meiner Nichte gesagt, schnell komm, du musst mitkommen. Das ist ganz toll, die Kirche. Und dann sind wir zu zweit rein und haben fotografiert. Also das war wirklich beeindruckend. Und die andere Kirche, da hat sie auch wieder geparkt und ich habe geguckt, ob ich einen Zugang finde. Dann kommt mir eine junge Frau entgegen, noch auf dem Gehweg und sagt, ich würde so aussehen, wie wenn ich da jetzt rein möchte in diese Kirche. Und ich so, ja, sieht man mir das jetzt schon an? Dass ich Urbexen bin und es war so eine ganz junge Frau, die hat dann gesagt, sie möchte da auch rein, aber sie hat Angst alleine, ob ich sie denn mitnehmen würde. Dann habe ich die Nichte geholt. Dann sind wir 3 Frauen, also zu dritt sind wir rein in diese Kirche. Das war mehr so eine Ruine. Und die junge Frau, die wir da mitgenommen haben, die wollte, die ist eine Tänzerin und die hat dort drin, wollte sie ein Video über sich selber drehen in dieser Kirche. Und die hatte sich aber alleine nicht getraut und als wir mit sind, hat sie sich gefreut und hat sich auch bedankt, dass wir sie begleitet haben. Und die hat dann das Video da drin gedreht, das ist auf ihrem Instagram-Account, konnte man das auch angucken. Das fand ich auch ein tolles Erlebnis.
Ja, total. Und sie war, wie gesagt, mega happy einfach, weil sie da endlich drinnen war. Wahrscheinlich ist sie 100-mal vorbeigelaufen und hat sich nie getraut. Und dann kommt einfach ihr da an, so hey, kein Stress, komm mit. Aber voll,
kein
voll
Stress,
cool,
komm
ja.
Mit.
Und es gibt ja in Amerika schon coole Orte. Also ich sehe ab und zu bei Instagram welche oder eben auch so bei amerikanischen YouTubern. Und das, was ich auch immer so mega finde, sind diese riesigen Auditoriums quasi in so Highschools oder so, wo dann noch so,
oh ja,
so Vorhänge.
Universitäten.
Ja, Hammer.
Und so. Ja,
also,
genau.
Und das ist einfach viel gigantischer teils alles, also auch Krankenhäuser manchmal, wo das Video über eine Stunde geht und die sind da wahrscheinlich in den ersten 3 Stockwerken rumgelaufen. Also krass.
Riesig, diese Dimensionen, unvorstellbar.
Ja, und auch exotische Orte teils. Also gibt ja so ein paar verlassene Diner quasi, die relativ cool sind. Und ich habe ja eine Zeit lang so einen Narren gefressen. Und es ist eigentlich traurig, wie viele es davon gibt, so verlassene Beerdigungsinstitute. Mhm. Also so viele und noch gruseliger ist, wenn man so die Geschichte hinter diesem Leerstand erfährt, weil viele davon einfach hochgenommen worden sind, weil da halt nicht fachgerecht gearbeitet worden ist oder so. Und da gab es schon einige Skandale und das ist schon krass. Und das Bekannteste war ja so ein total verrücktes, also ich glaube, da gibt es tausende von Videos. Das war quasi unter der Erde, also das war total abgefahren, wo man so ein paar Treppen runter musste und dann war das unterirdisch, wie so eine Gruft eigentlich. Und auch riesengroß und das war dann wie im Baumarkt quasi, wie so Hochregale, wo die Särge einfach reingeschoben worden sind. Also total.
Das ist mir jetzt gar nicht so präsent, weil das Unterirdische ist gar nicht so meins. Das gefällt mir gar nicht so, wenn das so arg dunkel ist. Das finde ich auch immer so schwierig zum Fotografieren. In Amerika interessieren mich mehr so im Süden, wo es so warm ist und die Wüste und so und wenig Regen, diese Fahrzeuge, die da überall rumstehen, vor den alten Wohnhäusern, vor den Baracken, die dann auch noch verlassen sind. Da gibt es ja Fahrzeuge, das ist unglaublich schön, diese rostigen Chevrolets oder Pickup in den Minen, in den verlassenen Minen oder Geisterstädte. Das finde ich ein ganz tolles Gefühl dort. Das würde ich mal gern
ja,
angucken.
Vor allem diese alten Minengeisterstädte, das finde ich schon auch sehr spannend.
Ja,
also
ja.
Wenn du dann diese ganzen Holzhütten da irgendwo im Nirvana schon siehst und da ist einfach nichts mehr, nichts. Es ist nur Sand und ein paar Büsche und das war's. Also
Kakteen und ganz
genau
viele Kakteen
so. Also
auch dazu.
Das ist ja schon Hammer. Und es gibt ja auch Leute, die dann wirklich in diese Minen reingehen und wo du dann das Video siehst und du denkst dir so, boah, es bricht jede Sekunde einfach alles da zusammen. Wie kannst du da nur reingehen? Nee, also es gibt, wie gesagt, da schon Hammersachen. Gibt es denn einen oder vielleicht sogar mehrere Lost Places, die du mehrmals besucht hast und warum?
Da gibt es ein paar und zwar von mir nicht weit weg im Schwarzwald gibt es natürlich Hotel Sand oder das Hunters Hotel. Das ist, glaube ich, auch sehr bekannt, würde ich jetzt mal sagen, in der Szene. Und da hat ja auch der Besitzer gewechselt und da bezahlt man ja auch, um reinzugehen. Also ist eigentlich ja ein legaler Lost Place. Da war ich mehrmals schon. Das war einer meiner ersten Lost Places, auch damals noch mit den Arbeitskollegen. Haben wir einen Ausflug hingemacht, genau. Und ich gehe da ganz gern hin, wenn wir Besuch aus Amerika haben. Wenn Verwandtschaft kommt. Und ich frage dann immer, möchtet ihr was erleben? Möchtet ihr was ganz Besonderes sehen? Da hatte ich erst vor 2 Jahren, hatten wir Besuch, Freunde, die waren 3 Wochen hier und da sind wir dann auch ins Hotel Sand. Da habe ich dann einen Termin ausgemacht und habe die Gebühr dann bezahlt und da waren wir dann sicher 2 Stunden drin zum Gucken, das Gefühl wirken lassen, betrachten, angucken, Schubladen auf zu Fotos machen und so weiter. Also es war das Hotel Sand, wo ich schon ein paar Mal war drin, das ich sicher schon 4-mal drin war jetzt. Und wo ich auch öfters drin bin, ist die Papierfabrik im Schwarzwald, weil das von hier so eine kurze Strecke ist. Das auch, wenn ich dann mal in Stimmung bin, was zu fotografieren oder irgendwie Laune habe, kurz, ich will mal wieder raus, ich will ein bisschen laufen, ich will was für mein Gemüt machen, für die Augen. Dann fahre ich in die Papierfabrik und gehe dort fotografieren. Also da war ich sicher auch schon 4 oder 5 Mal. Und was ich schon mehrmals besucht habe, sind natürlich auch Orte, wo ich nicht reingekommen bin. Wenn sie dann zugeschlossen sind, so wie du es vorher gesagt hast, wenn man da mehrmals hin muss, da gibt es in Italien Villa Spiraltreppe, heißt es. Da waren wir jetzt, glaube ich, schon 3 Mal und die war jedes Mal zu. Und da muss ich noch so oft hin, bis wir drin waren.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist sie ja beim 4. Mal offen.
Ja, hoffentlich.
Ja, nee, nicht, also ich kann jedem nur raten, nicht aufgeben, weil irgendwann ist es offen, auch wenn es ewig lange dauert. So, es gibt super wenig Lost Places, also generell, die für immer einfach verschlossen sind und trotzdem weiter lost, als außer gut, jemand spielt die Masterkarte und mauert die Eingänge zu.
Das ist
der ultimative Joker. Ich hatte das auch schon bei Buden, wo du dir irgendwie denkst, so, hä, da kommt doch seit 25 Jahren kein Mensch mehr und dann ist es einfach so frisch zugemauert, aber jetzt nicht nur die Eingangstüre, sondern einfach alles, so die Fenster im ersten Stock, die Fenster im Erdgeschoss sowieso, aber manchmal, das ist der Endgegner, dann geht wirklich nichts mehr.
Verena, wir hatten eine Villa in Italien, da war alles zugemauert, genauso frisch zugemauert. Du hast gesehen, das ist nicht länger als 2 Wochen alt oder so. Und was war? Wir sind einmal außen rum und dann war eins von der Mauer an der Tür eingeworfen oder eingetreten und dann war doch ein Loch drin in der Mauer. Geht?
Da hat sich dann jemand viel Mühe gegeben.
Ja. Viel Kraft, nicht nur Mühe, sondern Kraft.
Ja, nee, aber in den meisten Fällen, wie gesagt, es gibt Lost Places, die sind manchmal Jahre verschlossen und irgendwann kommt irgendjemand daher. Und es ist dann auf magische Hand wieder geöffnet, sagen wir es mal so.
Ja, magische Hand, genau. Das ist, auf die hoffen wir immer, dass irgendjemand die magische Hand hat.
Eben, solange wir es nicht sind, oder? So,
solange es
genau, ich denke mir das auch immer. So sehr wir auch auf sowas schimpfen, aber ich denke mir immer, irgendwo profitieren wir auch alle davon. Ja.
Ja. Irgendjemand muss es auch machen.
Und als mehrmals besuchte Orte hast du dir übrigens sehr schöne ausgesucht. Und ich finde, wie du schon sagst, so der Hunters ist wirklich so ein Vorzeige-Lost Place irgendwie, weil da halt auch so viel alte Sachen einfach drinnen sind, wie so alte Computer und Spielzeug und so ein Kram. Und das ist halt einfach so cool. Und es wandert in diesem Hotel ja auch immer super viel irgendwie rum, weil es dann wieder jemand anderes drapiert. Oder dann sieht ein Zimmer wieder ganz anders aus irgendwie und das total.
Ja, das mystische Zimmer mit diesen Kreidemalereien auf dem Boden, das ist ja auch ganz neu dazugekommen. Das hat irgendjemand verändert. In diesem Zimmer war zu Beginn ganz viele Sessel an der Wand. Die Sessel sind weg und jetzt ist es mit so Kerzen und so magischen Kreisen und magische Sterne auf dem Boden. Also immer wieder was Neues.
Ja, eben. Und das ist nach wie vor gut, dass das auch in legaler Hand ist und auch bleiben wird. Also ich hoffe, dass das bis in alle Ewigkeiten einfach verwaltet wird. Und es gab ja vor 2 Jahren oder so, glaube ich, war das noch nicht so lange her, gab es ja einen Einbruch, aber innen drin ist alles mit Kamera überwacht. Und dann hat ja der Besitzer sogar bei Facebook die Bilder geteilt und da waren sogar die Personen drauf zu sehen, mit Gesicht und so weiter. Und die wurden dann wohl auch gefunden, weil sofort der Alarm ausgelöst war und so. Und ja, ein Versuch war es wert, weißt du so. Aber wie gesagt, ich mag dieses Hotel auch sehr. Und dass die Papierfabrik auch immer noch einfach ein Lost Place ist, die gibt es jetzt auch schon so ein paar Jahre, auch wenn da ab und zu mal, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich glaube, das ist jetzt vorbei. Da gab es ja eine Zeit lang auch immer so viel Drama irgendwie und dass dann die Leute spitz waren und keine Ahnung, aber es hat sich, glaube ich, wieder gelegt.
Da war ja auch mal ein Unfall, da ist doch mal eine Jugendgruppe oder ein junger Mann von einem von den Eisenböden runtergestürzt. Das war doch die Papierfabrik.
Genau.
Und der ist doch tödlich verunglückt auch. Ich glaube, da waren sie dann danach ein bisschen strenger, aber das ist jetzt auch sicher wieder 3 oder 4 Jahre her, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also das ist schon eine ganze Zeit lang her und ich kann mich auch an diesen Unfall nämlich erinnern. Und ich war bisher noch nie in dieser Fabrik. Ich kenne diese Fabrik seit 100 Jahren gefühlt. Das war, glaube ich, auch eine so meiner ersten Lost Places, die ich überhaupt kannte in Baden-Württemberg. Wirklich so Charlottenhöhe und die Papierfabrik und dass die einfach immer noch existiert. Also ich meine, die ist ja auch viel schon randaliert worden und gemacht und so weiter, aber
ja, Graffiti auf dem Dach und alles.
Es ändert sich nichts Großartiges bei dieser Fabrik. Also es wird auch nie extrem verschlossen, dass man sagt, okay, es ist jetzt irgendwie jede Woche neuer Eingang. Spannend.
Höchstens, dass dann eine der Treppen abstürzt und du woanders hoch musst oder im Boden nicht mehr da ist oder diese viele Telefone, die da oben liegen, dass da mal abgeschlossen ist. Also immer wieder was Neues.
Ja, aber gut, das ist natürlich auch eine Dimension, wo du halt nicht jeden Winkel ständig überprüfen kannst.
Ja.
Das ist der Vorteil, weil es gibt bei solchen großen Gebäuden immer irgendwo ein kleines Schlupfloch.
Ein kleines Loch. Ist vorne zu, dann ist hinten.
Ja, oder selbst wenn du irgendwo durch einen Kellerschacht oder durch einen Kabelschacht reinkriegst oder weiß ich nicht so. Ich meine, Kraftwerke, bestes Beispiel, da gab es schon Zugänge, was ich gehört habe, wo ich mir denke, also da können die so viel den Zaun zumachen, wie die wollen. Es gibt immer irgendwo einen Eingang.
Ja. Lüftungsschächte.
Zum Beispiel,
auch
genau,
toll.
Zum Beispiel. Also da ist der Kreativität, glaube ich, keine Grenzen gesetzt, irgendwo reinzukommen.
Nee, nur Geduld. Ja, Geduld.
Nur Geduld und keine Security vor allem. Oder
eine
Bauwatch.
Und kein Zeitdruck.
Genau, und kein Zeitdruck, genau. Ja. Und was war denn bisher der kleinste und welcher denn der größte Lost Place, den du bisher besucht hast?
beim Kleinsten wird ja ganz oft so Mausoleum benannt und so kleine Kapellen. Ich finde aber, da noch kleiner geht's, wenn du PKWs, Autos, Fahrzeuge, wenn du wegen einem PKW irgendwo hinfährst, da kenne ich zum Beispiel der Brombeerkäfer, so heißt der. So ein beiger Käfer, der so eine grüne Decke, Teppichboden über sich, übers drüber ist, übers Dach drüber liegt und dann ganz viel Brombeergerüst, Gezweige drüber wächst. Und da bin ich extra mal hingefahren. Da war sonst überhaupt gar nichts, weder ein Wohnhaus noch sonst irgendwas, nur der Käfer. Oder auch der rote Audi, der vorne an der Stoßstange wächst ein Baum raus und der wird ja mit jedem Jahr wird der dicker, dieser Baum, und verbiegt diesen Audi, der da faktisch festgewachsen ist. Also das, finde ich, sind die kleinsten Lost Places, weil du ja nur wegen einem PKW irgendwo hinfährst. Bei mir in der Nähe ist auch, ich glaube, das ist ein Opel, so ein weißer Opel, der schon richtig verfällt, ein ganz alter Opel, Imperial ist das, glaube ich. Und da gibt es auch gar nichts, da gab es einen alten Steinbruch. Und da ist dieser Opel übrig geblieben.
Ja, und du bist sogar schon die Zweite, die Auto sagt, weil man denkt bei kleinen Sachen immer irgendwie an so Bahnhäuschen oder keine Ahnung, aber ein Auto ist ja eigentlich auch ein super kleiner Lost Place einfach.
Mhm. Richtig, ja. Also Autos gehören, Fahrzeuge gehören bei mir auch dazu. Ich finde es immer schön, wenn man Autos irgendwo findet im Wald, da gibt es ja einiges. Die Jasmin hatte da auch schon mehrere Autos im Wald fotografiert, oder auch der Benjamin, der ist ja auch, hat ein ganzes Buch über Fahrzeuge gemacht. Da gab es auch mal so einen rostigen Bus, einen ganz alten Bus, der im Wald gestanden, nee, auf einem Grundstück stand, der, glaube ich, sogar nur rostig. Also das fand ich auch ein total schönes Motiv.
Ja, Autos können cool sein. Also es gibt ja auch so ein paar Instagram-Profile, die wirklich nur Autos fotografieren. Und ich glaube, ja, ich glaube, so in den skandinavischen Ländern hast du da einfach Massen.
Ja, gibt es da nicht auch dieses, ach nee, das ist, glaube ich, in England oder Irland, wo die diese alte Fahrzeuge in eine Höhle reingeworfen haben und die sich dann so auftürmen.
Ja,
Höhle.
Aber
ich war noch nie dort, aber das Bild ist mir auch sehr präsent. Gefällt mir auch sehr gut.
Ja, da gibt es alle. Ich habe viele Bilder schon davon gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, diesen Ort sogar.
Ja, das stimmt. Weiß ich auch nicht.
Gute Frage, aber ich habe jetzt auch ewig nichts gesehen. Ewig lange. Ja. Und was war dann der... Was wolltest du sagen? Du wolltest...
Nee, vielleicht ist ja auch... beseitigt, die Fahrzeuge, wollte ich sagen. Vielleicht sind sie ja auch alle beseitigt.
Ja, schon. Weil ich meine, bei Fahrzeugen hast du halt auch immer noch Öl und dieses ganze Zeug da drinnen, was dann in den Boden reingeht. Und das ist ja höchst, höchst illegal, wenn das da irgendwie verrottet. Also da gab es ja in Belgien auch schon so den einen oder anderen, da gab es mal so einen riesigen Käferwald, wo ganz viele Käfer standen. Und da ist dann auch irgendwie jemand darauf aufmerksam geworden quasi, und dann musste der Besitzer quasi das komplett alles räumen, weil das halt ein riesiger Umweltskandal war quasi. So einerseits schade, ja, aber andererseits gut für den Wald.
Ja. Gut für den Wald, ja. Und, richtig. Gut für die, die vorher dort waren, bevor die Fahrzeuge alle geräumt wurden.
Ich meine, es ist ja wunderschön für die Nachwelt im Internet dokumentiert, ja, dass man sich's trotzdem angucken kann. Ja.
Stimmt, ja. Der größte Ort, ich würde mal sagen, die Psychiatrie, Manicomios in Italien, die sind alles sehr groß, finde ich. Die haben einen sehr besonderen Charme und da verläuft man sich gerne. Da war ich auch das erste Mal alleine dort, das zweite Mal mit jemand, mit einer Gruppe. Aber beim ersten Mal hatte ich dann wirklich auch Respekt, ob ich den Ausgang wieder finde. Weil ja das im Viereck rum alles gleich aussieht. Da bekomme ich dann auch ein bisschen Respekt und bin nicht so lang drin. Weil wenn ich allein bin, das macht mir ein bisschen Furcht auch. Und wenn es dann so dunkel ist und unheimlich, dann gehe ich eher wieder raus. bei dem in der Psychiatrie in Italien hatte ich auch ein ganz tolles Erlebnis, als ich da alleine drin war und mich zum Ausgang wieder vorgearbeitet hatte, sind mir drei Personen entgegengekommen am Ausgang. Und das war noch zu der Zeit, wo ich eher dann auch, wenn jemand kommt, noch gedacht habe, jetzt haben sie mich erwischt. Aber es war nicht so, sondern es war auch Urbexer. Und es war ein junger Mann aus Mailand, der extra nach Turin gekommen ist, weil er online gesehen hat, dass in dem großen Operationenraum Graffitis auf den Fenstern, auf dem Glas praktisch gesprüht wurde. Und er hat sich das vorgenommen, dass er immer, wenn er Fotos sieht mit Graffiti, dass er dann ins Manicomio fährt und die Scheiben reinigt.
Ach was.
Und der hat mir diese Geschichte erzählt, auf Italienisch natürlich, und ich fand es so toll. Ich folge ihm jetzt auch natürlich auf Instagram, deshalb hatte ich richtig Respekt auch, dass er die weite Strecke dann auf sich nimmt, um den Lost Place zu putzen. Also sauber zu machen, dass der Nächste auch dieses schöne Motiv kriegt mit den großen OP-Lampen. Also ich weiß nicht, ob das präsent ist, das Bild mit den grünen Fliesen, mit dem grünen Schränke und ein ganz tolles, also ganz berühmtes Motiv auch. Und da sieht man hinten so kleine Scheiben, so kleine viereckige Scheiben, und da war ganz oft Graffiti drauf und er hat es immer geputzt, immer.
Das ist auch mal eine schöne Aufgabe.
Die Lost Place putzen.
Ja, oder wieder schön machen. Und andererseits ist es ja auch, wenn du denkst, okay, ja, so ein Wohnhaus oder irgendwas, aber ich meine, das ist ja wirklich so ein geschichtsträchtiges Gebäude und teils manchmal ja auch wirklich hunderte von Jahren, ja. Also sehr, sehr alt noch dazu.
Ja. Also ganz tolle Architektur und auch die Räume so hoch, ich weiß nicht, das sind sicher 5 Meter hoch, diese Räume. Ich weiß gar nicht, wie die früher geheizt haben und instand gehalten haben. Das ist sehr beeindruckend, finde ich.
Ich denke mir oft, wenn du so schöne Verzierungen an den Decken hast und so weiter oder Deckenmalereien, ja, wie lange die Leute daran so gearbeitet haben, das herzustellen, weil man kennt das ja oft von, wenn man mal gesehen hat, wie eine Kirche restauriert wird, die haben ja auch super oft so Deckenmalereien und die haben da so riesige Leitern, die irgendwie 5 Meter hoch sind, wo ich mir auch denke manchmal so, hey, das ist schon krass, dann hockst du da oben den ganzen Tag irgendwie auf deiner Leiter und bearbeitest vielleicht am Tag 30 Zentimeter auf 30 Zentimeter, Tag für Tag.
Ja, ich da habe ich auch eine kleine Anekdote dazu. Die Freundin, die ich immer besuche in Italien, die Italienerin, meine Freundin, die arbeitet, also die restauriert solche Gemälde. Und die erzählt, ich bin auch schon dabei gewesen, aber die erzählt auch immer, dann sind sie in Wohnhäuser drin. Die Italiener haben das ja auch in den Wohnhäusern. Jedes Zimmer ist anders verziert. Und die wünschen sich dann immer, das eine Zimmer soll Efeuranken haben, das nächste soll der Sternehimmel haben. Und die Freundin von mir, die erzählt immer, wie lange sie dann auch braucht für solche Bilder. Also nur eine Efeuranke braucht man eine ganze Woche, bis die Efeuranke gemalt ist. Die restauriert auch in Kirchen oder in so kleine Kapellen auch die Gemälde. Und von daher, die hat die Garage steht voll mit Eimer. Das sind alles so natürliche Farben mit so Erdtöne sind da ganz viel dabei. Und die mischt sie auch selber. Und da ist auch immer kalt, wenn die malen, weil da ist nirgendwo Heizung drin. Und die restauriert diese Gemälde. Das finde ich auch ein ganz toller Beruf.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte mal im Büro eine Kollegin, die ist jetzt aber, ich weiß es gar nicht, wo auch wieder ein Bürojob, glaube ich, und die hat auch Restaurateurin gelernt. Und die, ich habe die dann auch ab und zu so ein bisschen gefragt, habe gesagt, hey Maria, das ist ja richtig cool und was hast du da so gemacht? Und dann hat sie gesagt, ja, den ganzen Tag irgendwelche Sachen halt reparieren und ausbessern und so, langweilig. Aber, und ich, diesen Spagat dann zwischen dem und so einem 9-to-5-Bürojob finde ich auch total spannend irgendwie, dass sie dann einen Bürojob gewählt hat, weil sie auf das erste keine Lust mehr hat, ja.
Wow.
Total.
Wow.
Ja.
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 Das ist ein großer
total,
Unterschied, ja.
Also, aber andererseits gut, wenn du das jetzt irgendwie 50 Jahre schon machst oder so und dann sagst du, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dann verstehe ich das. Aber sie war ja Anfang 30, ja, also noch nicht so alt.
Ja, vielleicht geht es ja wieder zurück nach 10 Jahren Büro, besinnt sie sich wieder, wie der andere Beruf war und hat wieder Lust gefunden, draußen zu sein und zu malen.
Eben, ja, und ich meine, es gibt ja nicht nur Jobs, dass du das irgendwie privat machst oder in der Kirche oder so, sondern auch im Museum. Also ich habe in Amsterdam im Rijksmuseum, da haben die so einen riesengroßen Rembrandt, also wirklich riesengroß. Ich glaube, der ist so 10 Meter auf 10 Meter, der ist riesig einfach. Und der ist quasi, es gibt so einen riesigen Raum, da steht ein Glaskasten drin und da ist dieses Gemälde drin und da arbeiten halt die Restaurateure, also du kannst denen quasi zugucken. Und da saß dann einer unter dem Mikroskop und und eine hatte wahrscheinlich so eine Sonde, die das halt in das Mikroskop überträgt. Und der andere hat es dann irgendwie notiert und da stand irgendwie, die brauchen 3 oder 4 Jahre, um dieses Bild zu restaurieren, wo ich mir auch denke, hey, wie krass ist es, Tag für Tag da drinnen zu stehen und dann gaffen dich noch irgendwelche Leute während deiner Arbeit an, weißt du. Aber auch super spannend, weil die müssen natürlich die Dicke, denke ich, feststellen, wie tief ist das beschädigt, welche Schichten sind da aufgetragen, wie kann man das restaurieren. Und weißt du, was eine witzige Geschichte ist? Das letzte Abendmahl in Italien, das Gemälde, ist ja in so einem, in so einem Kloster. Und das letzte Abendmahl ist quasi in so einem extra Raum, in so einem Flügel, ja. Und man darf da nur 15 Minuten drinnen sein und dann schließen sich die Türen. Also du bist da wirklich eingesperrt. 15 Minuten, dann geht eine Glocke an und dann müssen alle wieder raus einfach. Und es wurde uns erklärt, dass im Zweiten Weltkrieg ist eine Bombe draufgefallen, aber das Gemälde war quasi nicht stark beschädigt, ja, aber so ein bisschen. Und dann haben die da einfach rumgepanscht und haben das mit irgendwelchen Sachen ausgebessert, keine Ahnung. Und die arbeiten da jetzt auch irgendwie schon ewig dran. Und das ist jetzt so anfällig geworden, dadurch, dass da lauter Quatsch drauf geschmiert worden ist irgendwie. Und dass man sich eben nicht so lange in diesem Raum aufhalten darf, weil halt die Aerosole super gefährlich einfach sind für den Verfall. Und so fand ich auch spannend, dass man sowas einfach so, ja, mit irgendeinem Aquarellfarbe oder irgendwie Gummifarbe oder weiß ich nicht, irgendwie geklebt, keine Ahnung, war sehr interessant zu hören.
Ah, die Luftfeuchtigkeit wird dann zu hoch und deshalb müssen die Leute dann immer raus, vielleicht auch die Temperatur.
Genau, Temperatur und es ist ja auch kein Licht, also du darfst auch nicht mit Blitz fotografieren quasi und so. Und das war schon spannend eigentlich, wenn du dir denkst, wegen so einem Ding machen die jetzt so einen mega Aufriss, aber andererseits ist es auch interessant zu sehen, wie lange dieses Gemälde einfach schon existiert, ja, über diese ganzen vielen Hunderte von Jahren und schön, dass man es immer noch angucken kann.
Ja, finde ich auch.
Ich bin ein sehr großer Kunstfan. Also ich liebe es, mir so bekannte Gemälde anzugucken und bin dann immer erstaunt, wie anders die doch in echt aussehen als im Internet. So. Also ich kann euch... Genau, ich wollte gerade sagen, so, ich kann euch allen da draußen sagen, so, es wird um die Mona Lisa immer so ein Hype gemacht. Ja, und dann ist das einfach so ein mini kleines Ding, dass du von 5 Meter Entfernung angucken darfst für 20 Sekunden.
Ja, und dann ist es nachher 20 auf 20 Zentimeter groß ungefähr.
Also ich war schockiert, als ich da, ich hab gedacht, und dafür stehen Tausende von Leuten irgendwie am Tag an für so einen Scheiß. Aber andererseits, der in Florenz steht ja die Statue von David. Andererseits, zu dieser Statue habe ich mir gedacht, hey krass, wie riesig dieses Ding einfach ist. Das ist einfach so 20 Meter.
Die Dimension.
Total, also diese Unterschiede, ist immer wieder witzig auf jeden Fall.
Ja, spannend. Ja.
Und hattest du denn mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place? Also skurril kann alles sein, was für dich skurril war.
Ja, ich erinnere mich da an unsere Tour nach Italien bei Florenz. Da gibt es diese Jugendherberge, die heißt Villa della Gioventù. Und die war ganz lang ein Lost Place. Der wird jetzt hergerichtet und wird in, glaube ich, ein Hotel gemacht oder so. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Wir hatten die Adresse rausgefunden, sind hin, das Tor unten war offen, wir sind hochgelaufen und haben schon gesehen, oh nein, da steht der Container, da stehen die Baukräne, das sind Bauarbeiter, da steht ein Bagger. Wir wollen da aber rein, was machen wir jetzt? Also sonntags hätte da niemand gearbeitet, dann hätten wir vielleicht einen Weg reingefunden, aber es war unter der Woche und ich so, da gehen wir jetzt in den Container und sagen, wir sind von Deutschland extra hergefahren und ob man denn das nicht trotzdem angucken dürftet, die Jugendherberge, weil wir wüssten, dass es da ganz tolle Motive drin gibt. Also ich, gesagt, getan, in der Container rein, da sitzen drei Männer drin und ich auf Italienisch, ja, siamo di Germania und so weiter, hab mich erklärt. Die Gabi war da mit dabei und dann haben die sich angeguckt und haben sich tierisch gefreut, dass ich Italienisch spreche, dass wir uns für das Gebäude interessieren und haben sich dann geschwind überlegt, da war ein Architekt dabei, ein ganz junger Mann, der hat gesagt, dann auf Deutsch hat er was gesagt, Deutsch gebrochen, dass er in Österreich Architektur studiert hat und hat sich tierisch gefreut, dass mir Deutsche jetzt diese Jugendherberge angucken möchtet. Dann haben sie uns zwei Helme rausgesucht aus dem Regal, haben die uns auf den Kopf gesetzt und haben uns eine extra Führung in dieser Jugendherberge gegeben und haben die Bauarbeiter verscheucht, damit wir Fotos machen dürfen und die Bauarbeiter nicht in unsere Bilder stehen. Sie waren ein bisschen unter Zeitdruck, die zwei, der Bauherr und der Architekt, die uns da durchgeführt haben. Und haben dann uns ein bisschen angetrieben, was sehr lustig war, dass wir da schnell durchgehen. Und dann waren wir in einem kleineren Zimmer, da war die Decke ganz toll bemalt. Und plötzlich nimmt der Bauherr der Gabi ihre Arme und meine Arme und hält sie fest. Und dann sind wir im Kreis gestanden und dann sagt er auf Italienisch, jetzt brauchen wir eine Minute Gedenkpause hier, weil das ist das Geburtszimmer von Dante. Dann sind wir da also gestanden in Ruhe, haben die Decke angeguckt, eine Minute, und dann sind wir weitergegangen. Und da müssen wir heute noch so drüber lachen, wenn wir uns diese Geschichte erzählen, weil wir nicht wussten, oder Gabi auch nicht, weil sie das Italienisch auch geschwind nicht verstanden hat, was der von uns wollte. Warum krapscht er jetzt unsere Arme und unsere Hände und hält uns fest? Auf jeden Fall hat er diese Gedenkpause gemacht. Und dann haben sie uns wieder rausgebracht und wir hatten die Fotos gemacht und dann haben wir uns Selfies gemacht. Wir waren so glücklich. Das war so ein tolles Erlebnis, dass wir da durchlaufen durften, trotzdem, dass da die Bauarbeiten waren. Fand ich ein besonderes Erlebnis. Jetzt nicht wirklich skurril vielleicht, aber sehr besonders für uns, das immer im Gedächtnis bleibt.
Du hast schon voll viele tolle Sachen erlebt, so die sich ergeben haben irgendwie, total.
Ja.
Wahnsinn.
Ich erinnere mich auch noch, in Belgien hatte ich ein sehr lustiges Erlebnis. Da bin ich mit meinem Mann unterwegs gewesen und der ist im Auto sitzen geblieben. Er hat gesagt, du darfst jetzt da geschwind eine halbe Stunde rein zum Fotografieren und dann kommst wieder ich. Okay, gesagt, getan, Messo Artista. Ich glaube, du warst auch schon dort. Das ist, wo diese viele Bilder an der Wand hängen,
ja.
Hohle Zeichnungen. Und ich dann am Mauerwerk entlang aufs Gelände durchs Fenster rein und plötzlich höre ich Stimmen und ich so, oh nein, was ist jetzt, wer ist da drin, ist der Besitzer, was ist los? Und dann kommen drei Jungs, vielleicht so 17, 18-Jährige, um die Ecke, sehen mich da stehen. Ich erschrecke und die erschrecken. Und zwar, die waren alle drei bewaffnet. Die haben alle riesengroße Werkzeuge in der Hand gehabt. Der eine so ein Vorschlaghammer, der nächste ein Baseballschläger und der nächste so eine Machete. Und ich stehe da und denke, was ist jetzt los? Und die sind genauso erschrocken und haben gemerkt, dass sie mir Angst einjagen. Und dann haben sie sich auf Englisch erklärt, dass sie jetzt da das dritte Mal drin sind, weil sie so arg Angst haben. Und jedes Mal hören sie irgendwelche Stimmen und sind davon gerannt. Und deshalb haben sie sich jetzt dieses Mal bewaffnet. Und dann haben sie schnell die Waffen weggelegt und haben mich auf Englisch gefragt, ob ich sie im Haus rumführe. Das Haus ist ja jetzt nicht wirklich groß, aber sie hätten so arg Angst. auch ins erste Stockwerk zu gehen, ob ich denn vorgehen würde, bitte, und sie mitnehmen könnte, weil sie Angst haben auf der Treppe. Also dann habe ich geguckt, die Treppe, die war ganz normal. Also da kenne ich schlimmere Treppen mit Löcher. Dann habe ich gesagt, okay, wenn die Treppe einstürzt, dann geht er bitte raus und holt den Mann in dem weißen Caddy. Da draußen ist mein Mann, der soll dann mich retten. Aber die Treppe ist natürlich nicht eingestürzt. Wir sind dann hoch ins obere Stockwerk. Die Jungs sind dann raus irgendwann. Ich war noch nicht ganz fertig mit Fotografieren. Und dann sind die drei Jungs am weißen Caddy von meinem Mann vorbei und haben gewunken. Und er hat nachher gemeint, also irgendwie, das ist sehr eigenartig hier, da waren plötzlich drei Männer, die ihm gewunken haben, was denn das gewesen wäre. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Also das war auch so, dass man dann denkt, die Jungs, die bewaffnet sind und die dann aber Angst vor mir haben, ist es trotzdem gut ausgegangen. Das war auch ein skurriles Ereignis, fand ich.
Das ist nicht skurril, das ist total süß irgendwie. Total, weil ich mir gerade denke, dann stehen die da und unterhalten sich gegenseitig, also die reden miteinander und sagen, ja, nee, komm, geh du jetzt vor. Und dann sagt der andere wieder so, nein, ich habe so Angst, ich will nicht, komm, du gehst vor. Und dann diskutieren die da ewig rum und süß irgendwie.
Total nett, fand ich auch. Und wie ich dann die Treppe zuerst hochgehe und die drei Jungs dann hinter mir die Treppe hochgehen und die waren direkt vom Ort, die haben die Geschichte von dem Maison, kannte sie, sie haben die gehört. Ich glaube, da hat jemand Selbstmord gemacht, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ich glaube, der Hintergrund war das. Und deshalb fanden sie das auch so spooky. Und dann gehe ich die Treppe zuerst, weil ich als 60-Jährige gehe als erstes. Bube kommt mit, so ungefähr.
Ja, und was meinst du, die reden da heute bestimmt noch drüber und sagen, hey, weißt du noch, als wir in dem einen Haus da waren und die eine Frau dann gekommen ist und wir waren da drin, wir sind voll krass und die erzählen bestimmt die mega krassesten Stories aus diesem Haus, passiert ist wahrscheinlich. Und witzig irgendwie, witzig und süß auf jeden Fall. Ja, ich war auch bei diesem Haus schon zweimal und letztes Jahr beim dritten Mal war es verschlossen tatsächlich.
Mhm. Ach nein.
Ja, ja. Jetzt und ich vermute, weil es ging davor in diversen Facebook-Gruppen so ein Post rum, dass das Haus angeblich verkauft werden soll demnächst. Aber wir kennen das alle so, ja, Märchengeschichte, Ahnung. Und habe mir dann eben gedacht, so ja, easy going, man weiß, wo es reingeht und so weiter und so fort, kann man machen auf dem Weg, warum nicht? Und dann war es tatsächlich zu. Und es ist schon klar, dass dieses Haus irgendwann mal verkauft wird, weil da hat sich nicht jemand umgebracht, da wurde jemand umgebracht, eine alte Dame. Genau.
Ach so. Ja,
und der,
okay.
Und der Täter sitzt bis heute im Knast, also das ist ja auch schon ewig her gefühlt. Aber weil ich habe da auch nochmal gegoogelt letztens eben und dann stand, dass der auch nicht vorzeitig entlassen wird eben. Und genau, und ich denke mir auch, gut, wenn du jetzt so ein Haus erbst, so ja, wolltest du das haben, ist so die andere Frage. Und es ist ein schönes Haus und auch ein schönes Gelände, wie das gebaut ist, ja.
Anmäßen,
genau, weil
ich,
das
ja.
ist ja riesig. Mhm. Also das Haus ist ja jetzt auch nicht so ein kleines, dass man sagt, aber das Drumherum ist ja auch riesengroß. Also da könntest du ja auch locker zwei Häuser bauen wahrscheinlich.
Ja, richtig. Ja.
Aber bis jetzt hat man noch nichts gelesen oder gehört. Also es wird wohl noch stehen, auch wenn es gerade die Urbex-Szene so ein bisschen im Winterschlaf ist, habe ich das Gefühl.
Ja, gell? Oh ja. Ist viel zu kalt, gerade ist
ja,
nichts
also
los.
Also man sieht auch wenig gerade, was ich so beobachtet habe. Und ich habe mir schon gedacht, so ist das vielleicht, weil jetzt mein Algorithmus mir einfach nichts mehr anzeigt oder sind die Leute einfach weniger unterwegs, aber das stimmt schon.
Nee.
Und ich bin gespannt, ob man da nicht vielleicht im Frühjahr oder im Sommer mal wieder was sieht, aber oder ob ich dann nicht selber vielleicht hingehe. Aber mal gucken, was da noch so passiert.
Dann berichtest du mir, ob es wieder offen ist.
Ja, also ich gehe davon aus, wenn das jetzt nicht irgendwie verkauft werden sollte oder so, dass das auch wieder offen sein wird. Also ich schiebe das jetzt mal in die Sparte, dass ich denke, das wird nicht so lange geschlossen sein.
Okay.
Nee, aber wie gesagt, ich war sehr überrascht. Vor allem, das ist ja ein Anzeichen, dass noch jemand da ist, auf jeden Fall. Also, dass es nicht leer steht. Leer stehen tut es, aber halt nicht, niemanden interessiert. So, genau.
Und es sah sehr vermüllt aus im unteren Stockwerk auch. Da war ja das Küchenfenster, das Fenster, was offen war, da war ja so ganz viel Zeug schon im Garten gelegen. Also schon richtig randaliert, fand ich auch.
Genau, ja. Das sowieso und es ist auch viel gewandert. Also so im Laufe der Jahre konnte man beobachten und teils auch schön gewandert, sage ich erst mal, dass wieder schöne Motive da waren, aber es ist auch einiges verschwunden, oder einfach rumgeflogen ist immer. Wie es so ist,
ja.
Jetzt hast du ein schönes oder zwei schöne skurrile Sachen erzählt, aber was war denn das Kurioseste, was du bisher auf einem Lost Place vorgefunden hast?
Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, und finde, also mich erschreckt auf dem Lost Place eigentlich nichts mehr, finde ich, was da jetzt kurios sein könnte. Es gibt immer wieder mal so Bilder, Chateau Halloween war dieses eine Bild, wo dieses Gesicht sich so zu einer Fratze verwandelt. Da hattet ihr, glaube ich, auch im Podcast drüber gesprochen, du und die Gabi, glaube ich sogar, wo diese Mimik von dem Kind sich so verändert, wenn man der eigene Standpunkt verändert und das Bild anguckt. Das fand ich schon auch kurios. Und dann natürlich auch so Sammlungen von irgendwelche Tiere in Gläsern, Chamäleons in Gläsern, finde ich auch mal spooky, hatte ich auch schon mal gefunden. Aber was ich eigentlich kurios finde, wenn ich auf ein Lost Place komme, ist, wenn jemand eine Sammlung hatte, wenn jemand was gesammelt hat. Und zwar, wenn er dann ganz viel von einer Sorte irgendwas in seiner Wohnung hatte. Da gab es zum Beispiel in Italien gab's ein Haus mit Fächer. Da war das ganze Haus voll mit Fächer. Da waren Hinterglasfächer, die waren auf dem Boden, sind Fächer drapiert gewesen. Dann gab's Bücher über Fächer. Dann war die ganze Wand voll mit so Fächer. Und das fand ich schon sehr kurios, wenn sich jemand das ganze Haus und die ganze Wohnung mit einem Hobby, ich sammle jetzt Fächer. Okay. Da fallen mir ganz viele Sachen ein von so Sammlungen und das finde ich immer kurios. Gab es also diese Chamäleons in die Gläser, dann gab es Insektensammlungen, habe ich schon gefunden, dann gab es Edelsteinsammlungen in der Villa Münchhausen zum Beispiel, war eine riesengroße Sammlung, ein ganzer Schrank voll mit Edelsteine. Dann finde ich in diesem Gerümpelmuseum in Italien, da hat der Pietro Benzi, hieß der, mit seiner Frau, sind ihm im Wohnmager durch die Ortschaft gefahren und haben geklingelt bei den Bewohnern, haben nachgefragt, wer denn was übrig hat und wer was für den Schrotthaufen hat oder für den Müll, und haben das alles mit in den Wald genommen und haben auf einer Fläche von 5000 Quadratmeter diese Objekte aufgetürmt. Und wenn du in dieses, die ist ja jetzt auch verlassen, weil der verstorben ist, und wenn du dann da reingehst, dann siehst du, eine Ecke ist voll mit Wecker, eine Ecke ist voll mit Vasen, eine Ecke ist voll mit Radios, eine Ecke ist voll mit Spielsachen. Und diese Anhäufung von vielen Sachen, das finde ich immer sehr kurios. Dieses Museum, das Gerümpelmuseum, da war ich schon zweimal jetzt, das hat mich sehr begeistert. Das fand ich speziell. Und was fand ich denn noch, wo so eine Sammlung war? Im Tenuta Colombera in Italien zum Beispiel. Das ist so eine alte Reisfarm, wo die ihre Schulklassen in der Gegend zeigen möchten, wie die Reisernterinnen früher gelebt und gewohnt haben. Dann haben sie eine Scheune hergerichtet und da sind vielleicht 40 Betten drin. Die 40 Betten sind an der Wand aufgestellt und dann hängen auch die Kleider und die Schuhe und alles mit aufgestellt, so wie die Reisernterinnen damals gewohnt haben oder gehaust haben, um Reis zu ernten in Piemont. Und das gefällt mir auch als Motiv immer sehr gut, wenn diese Anhäufung von irgendwas ist. Da wundere ich mich immer, was kann man denn eigentlich noch sammeln? Insekten, Edelsteine, Flusssteine zum Beispiel. Luigi Linari in Italien ist in Lost Place, aber der war auch schon in der Zeitung. Der hat über 3 Millionen Steine gesammelt am Fluss und sein ganzes Haus und die ganze Scheune ist voll mit runden Steinen, die er mitgebracht hat, gesammelt hat in den letzten 60 Jahren und die ihn alle an irgendeine Form erinnern. Das ist so faszinierend, das glaubst du nicht. Ich bin da drin gestanden bei dem. Das ist jetzt nicht ein wirklicher Lost Place, aber das gehört zu den kuriosen Sammlungen, finde ich. Ich habe meinen Augen nicht getraut und der Herr Linari, der Luigi, hat mich rumgeführt und seine Frau, die Tosca, hat mir was zum Trinken gemacht und ich durfte die Sammlung angucken und ich durfte die Steine fotografieren. Ich bin schier ausgeflippt, das war so arg
und er
schön.
Hat sich bestimmt mega gefreut, dass du dich dafür so interessiert hast.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Und dann hat er mir noch was geschenkt und ich habe ihm auch was geschenkt und zu Weihnachten habe ich ihm eine Karte geschrieben und... War richtig, das war
ja,
toll.
Wahnsinn.
Ja.
Ich finde immer, wenn du solche Ansammlungen auf dem Lost Place irgendwo findest, mich macht das immer auch so ein bisschen traurig, ja. Weil ich mir okay. Dann denke, so, es gab jemanden, wie jetzt in diesem Fall von den Fächern, der hat das sein halbes Leben gesammelt und vielleicht aus vielen verschiedenen Ländern oder gekauft und da geguckt und gelesen und gemacht. Und dann ist er weg und das verrottet einfach. Und dann kommt irgendwann mal irgendjemand und kloppt das alles in großen Container rein, weil er sich denkt, was will ich denn mit so einem Quatsch irgendwie? Und das ist immer so ein bisschen traurig. Mhm. Also ich habe auch eine kleine Sammelleidenschaft entwickelt. Es ist zwar noch nicht so ausgeartet bei mir, aber ich liebe ja auch so Schwarz-Weiß-Fotos und solche Sachen. Davon kann ich ja nie zu wenige haben, ja, und ich muss immer, wenn ich auf dem Flohmarkt bin oder in irgendeiner hier Tierheim, Rumpelbude, weiß ich nicht was, wenn ich gar nichts finde, dann muss ich immer zumindest ein altes Schwarz-Weiß-Foto mitnehmen, so quasi, Hauptsache irgendwas gekauft, weißt du, so, ja, und ich hatte jetzt nämlich dann auch schon Probleme, dass ich sage, oh shit, ich habe jetzt, in einem großen Rahmen keinen Platz mehr und eigentlich auch keinen Platz an den Wänden, die irgendwo aufzuhängen. So, was mache ich? Und schlau wie ich bin, da ich seit Jahren kein Fernsehen mehr gucke, sondern ich gucke alles nur noch auf dem Laptop, habe ich meinen Fernseher in den Keller verbannt und habe jetzt dieses Fernsehregal zweckentfremdet und diese Fotos, die ich noch übrig hatte, da eben draufgestellt.
Klasse. Gute Idee.
Ich habe sogar aus Belgien Schwarz-Weiß-Fotos mitgebracht. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ich wette, wenn ich mal in Italien auf so einen Markt gehen würde oder Antiquitätenladen, ich würde mich da tot kaufen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Und dann irgendwann würde sich jemand denken, was hatten die für Fotos gesammelt? Wieso sammelt denn die Schwarz-Weiß-Fotos?
Ja, und so, wer sind denn die ganzen Leute? Das sind doch nicht die gleichen. Die sind ja alle unterschiedlich, weißt du? Wer sind die alle? Der hat ja große Familie irgendwie. Aber es gibt tatsächlich auch Käufer für sowas. Das hätte ich nicht gedacht. Also gut, Militaria geht sowieso immer so. Es ist egal, welche Art das ist, ob das ein Soldat ist oder irgendwie Abzeichen, weiß ich nicht was. Das geht sowieso immer. Aber allgemein auch Schwarz-Weiß-Fotos, weil ich hatte mal ein Album. Das habe ich auf dem Flohmarkt super billig gekauft, irgendwie für 20 Euro oder so. Und da waren ganz viele alte Schwarz-Weiß, so Kärtchen quasi und auch teils Bilder von 1890, also richtig, richtig alte. Und mir war das dann zu schade zum Verstauben und einzeln rausnehmen wollte ich sie nicht. Und dann habe ich das Album tatsächlich weiterverkauft und jemand hat sich sehr darüber gefreut. Ja,
ja, siehst du. Ja.
Also davon, wie gesagt, gibt es reichlich und man sieht das auch manchmal, wenn Haushaltsauflösungen sind. Also ich war auch schon auf Haushaltsauflösungen, wo dann Berge von Magazinen einfach zu verschenken waren. Immer die von Geo oder so zum Beispiel. Und dann irgendwie von den letzten 20 Jahren, weißt du, die Magazine.
Ja, da gibt es doch auch in Frankreich, gibt es doch ich habe es vergessen, wie es heißt. Die haben so, da ist so ein Turm dabei und der ist so, wenn du den Turm hochgehst, ist oben wie eine Bücherei drin. Und zwar sind Löcher in der Wand, so Fächer drin in der Wand. Und jedes Fach ist voll mit zusammengefalteten Zeitungen. Der ganze Turm ist voll, also irgendwie ganz alte Zeitungen gesammelt. Finde ich auch eine tolle
total
Idee.
Total alte.
Ich mache meine Zeitungen in
ja,
der Turm.
So, man kann die ja irgendwann mal brauchen, weißt du, so nicht wegschmeißen. Ja. Irgendwann brauche ich die mit Sicherheit, auch wenn die Zeitung aus 1930 irgendwie ist oder so. Es ist dann ein gutes Archiv, also wenn mal irgendjemand was braucht, dann kommt er einfach zu dir, um nachzugucken, wie
ja,
die
genau.
Nachrichten waren. Genau, irgendwie so.
Ja.
Und gibt es denn ein Lost Place, auf dem du mal ein komisches Gefühl hattest und warum?
Also ich habe grundsätzlich immer ein komisches Gefühl, wenn ich irgendwo in den Keller gehen soll. Keller ist, finde ich, immer dunkel, gibt auch so nicht wirklich viel an Motive her, finde ich, oder noch Motive schon, aber es ist dunkel, man muss es immer ausleuchten, das gefällt mir nicht so arg, wenn ich es ausleuchten muss und wenn ich dann alleine im Keller rumtapse, dann lasse ich den Keller lieber aus, also wenn es dunkel wird, auch so in die Krankenhäuser oder ja, in irgendwelche Fabriken oder so, wenn ich durch dunkle Gänge gehen muss, das macht mir ein unheimliches Gefühl. Da bin ich gerne immer zu zweit und doch gern dann mit Begleitung unterwegs. Das macht ein komisches Gefühl, aber so ein richtig komisches Gefühl hatte ich im, wie heißt es, Sanatorium Gotardo, war ich, es war ganz zu meiner Anfangszeit, da hatte ich mich hingeschlichen und das Auto weit abgestellt, musste so den Berg hoch, bin da rein. Da war sonst niemand drumherum. Ich habe überhaupt kein Auto gesehen, gar nichts. Und ich bin da drin, fotografiere lustig vor mich hin und plötzlich höre ich im unteren Stockwerk Schritte. Und ich denke, das finde ich aber so laute Schritte, weil wenn normalerweise schleichen wir ja immer durch und es war wie wenn jemand mit Absicht so laute Schritte macht. Und dann habe ich total Angst gekriegt, habe mich um die Ecke versteckt und habe die Schritte dann nimmer gehört. Dann bin ich wieder zurück und habe die Schritte nochmal gehört. Und dann bin ich ganz schnell die Treppe runter und aus dem Gebäude raus, weil das so unheimlich war. Ich hatte vom Gefühl her, hätte ich jetzt auch sagen können, das wäre eine Kassette oder ein Lautsprecher, wo abgespielt wird mit Bewegungsmelder.
Ach,
so hat sich das so ein bisschen angefühlt von der Lautstärke und von der Art her, dass da, wenn ich da durchlaufe, durch einen Bewegungsmelder dieses Tonband abgespielt wird mit den Schritten. So war das ein bisschen. Und das hat mir noch mehr komisches Gefühl. Und ich raus und tschüss, da komme ich nicht mehr. Nein, schnell weg.
Oh, nee, also ich glaube, da wäre ich auch gerannt.
Ja, aber sonst habe ich eigentlich nicht so viele komisches Gefühl. Ich meine, grundsätzlich ist ja, wenn du zum Fotografieren reingehst, ich find's ganz arg wichtig, dass man immer sehr vorsichtig ist und dass man achtsam ist und nicht so tut, wie wenn es normal wäre, sondern es könnte ja was passieren oder es könnte ja jemand kommen. Also dass man immer ein bisschen drauf achtet, aber was höre ich? Höre ich jemand anders? Sehe ich was anders? Mich soll niemand sehen, wenn ich da drin bin. Ich halte mich immer bedeckt vom Fenster weg, mache auch die Taschenlampe kaum an. Komisches Gefühl, finde ich, hat man eigentlich in jedem Ort ein bisschen.
Ja, eigentlich ja. Und ich glaube,
ja,
aber Keller und Dunkel, das ist bei jedem wahrscheinlich so. Also ich glaube, bei den wenigsten, dass es nicht so ist, dass jemand sagt, ich fühle mich in der kompletten Dunkelheit super wohl.
Ja, aber die in Bunker reingehen und unterirdisch, die machen das ja mit Freude.
Stimmt.
Das, ja. Meins wäre es nicht. Bunker mag ich gar nicht.
Also ich mag auch keine Keller oder lange Kellergänge zum Beispiel oder so. Also ich bin immer relativ froh, wenn der Eingang sich nicht beim Keller befindet.
Ja, aha, ja.
Total. Nee, bin ich voll bei dir. Hast du denn einen persönlichen Traumspot, wo du unbedingt mal hin möchtest?
Ich würde, vorher hatten wir schon mal davon, von Amerika, da würde ich gern mal nicht nur zum Urlaub hingehen, Urlaub machen wir ja ganz oft in Amerika, aber ich würde gern mal zum Urbexen nach Amerika gehen und gerade diese großen Orte besuchen, die du vorher auch beschrieben hast, aber auch diese, ich mag im Süden und in der Wüste Arizona oder in Texas oder Mexiko, New Mexico, diese Trockenheit, diese Kakteen, diese, die man aus dem Western kennt, diese Hütten, die verfallene Hütten mit den Fahrzeugen davor, die rustigen Fahrzeuge, die dort langsam vor sich hin rosten, weil es wenig regnet, weil kaum Schnee, also gar kein Schnee, keine schlechte Witterung ist. Deshalb bleiben die Fahrzeuge ja auch so lang als Fahrzeuge und in Amerika ja auch der eigene Garten immer zum Abstellen von den Fahrzeugen ist. Die brauchen das nicht irgendwo zum Schrottplatz fahren, sondern die lassen das immer auf dem eigenen Gelände stehen. Und deshalb gibt es da so viele Motive auch dort. Ich hatte da mal ein Buch gesehen, das war ganz voll mit so alten Wohnhäusern und Hütten mit den Fahrzeugen davor. Das würde ich gern machen. Einfach durch die Gegend fahren und dann das eins nach dem anderen fotografieren.
Ich sehe dich da total irgendwie. Also das ist jetzt was, wo ich sagen würde, ich glaube, dass du das auf jeden Fall sehen wirst. Total. Mhm. Total. Okay. Yeah. Und wie gesagt, wenn du ja sowieso öfters dort bist, weißt du, ist ja auch nicht so, dass du sagst, okay, ich war noch nie da oder das ist ein Aufwand irgendwie für mich dahin zu gehen und so. Ich meine, du hast ja auch Angehörige da, sage ich mal, oder halt durch deinen Mann eben. Das ist schon super, super praktisch. Ja. Ich bin leicht ein bisschen neidisch. Ich war noch nie in den USA zum Beispiel. Ja.
Ja, ist ganz besonders.
Und ich bin jetzt noch nicht so ganz wirklich bei dir auf einen Nenner gekommen, aber in wie vielen Ländern hast du denn jetzt überhaupt schon geurbext und in welches wolltest du mal?
Also es gehört natürlich, Amerika gehört dazu, wo ich schon war. Schottland habe ich auch schon geurbext. Dann Tschechien, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Italien, Schweiz. Ich glaube, es sind 11 Länder. Mit Deutschland sind es dann natürlich 12 Länder. Deutschland habe ich auch geurbext, klar. Sind es 12 Länder, wo ich schon war. Aber natürlich, Italien bin ich am öftesten. Es gab ein Jahr, da war ich, glaube ich, 9 Mal in Italien.
Okay, das ist eine Zahl.
Ja. Italien ist auch, das hört nie auf, dass wir neue Orte dort sehen, dass es neue Orte gibt. Kaum komme ich von einer Fahrt zurück und schon wieder tauchen neue Orte auf. Ich denke immer, das gibt's doch gar nicht. Auf meiner Karte sind so viele Orte gekennzeichnet. Ich könnte ein ganzes Jahr in Italien zum Fotografieren an Orten, an Lost Places
So geht's mir mit Belgien.
Unglaublich.
Auch so. Mhm. Also das ist auch eine Never-Ending-Story. Du kannst da so viel hinfahren, wie du willst, aber es hat einfach nie ein Ende. Nie.
Und dann gehst du in einen Ort, kommst wieder zurück und du kriegst eine neue Adresse oder findest eine neue Adresse. Ach, in dem Ort war ich ja schon. Aha, dann fahre ich da jetzt nochmal hin in den Ort.
Weil es jetzt alle tun, oder wie?
Nein, weil du da praktisch in dem Monat, wo du dort warst, diese Adresse von dem nächsten eben noch nicht hattest.
Ach so.
Du bekommst die Adresse zu Hause und dann findest die Adresse und denkst, ach, da war ich doch erst in dem Ort.
Ich sag immer, das ist so, du versuchst irgendwie deine Karte abzuarbeiten, die du hast, aber du denkst dann so, okay, ich habe jetzt auf meiner einwöchigen Reise irgendwie 30 Orte besucht, aber in der Zwischenzeit tun sich halt wieder 30 neue auf. So. Oh, ja, es ist ganz schrecklich, aber es ist ja auch schön. Ganz schön, dass manche Länder einfach so viele Lost Places haben, ja. Und in welches Land wolltest du mal?
Ich möchte noch gerne mal nach Portugal. In Portugal war ich noch nicht und ich sehe immer wieder Bilder von Portugal, die mich sehr begeistern. Da gibt es ganz tolle Villen, Wohnhäuser. Ich mag die gekachelten Wände, die blauen Kacheln. Ich mag die Farben in Portugal. Und da gibt es ja auch ganz viele Orte, die wunderschön sind.
Ja,
also sehr ähnlich wollte wie Italien, glaube ich,
wollte
auch.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, ja. Von den Bildern, aber mehr verziert und mehr mit, da ist mehr Farbe dabei in Portugal, finde ich.
Ja, es ist immer alles so maritim irgendwie, finde ich. Es ist so sehr viel Blau immer dabei, sehr viel Weiß und Blau und schöne Bauarten auch. Und ich meine, Portugal ist ja auch nicht so, ist ja nicht so ein Ding, was man sagt, das ist unmöglich zu machen, weißt du.
Ja, das ist... ist machbar, ist jetzt nicht so weit weg. Ich will gar nicht China oder, nee, das, so weit, das reizt mich auch gar nicht. Portugal, da hätte ich richtig Lust drauf. Ja,
wer weiß, vielleicht wirst du ja da noch dieses Jahr sein. Ich meine, man kann das ja auch mit so einem schönen Meeresurlaub dann verbinden an der Küste, weißt du? Total.
Da gibt es sicher auch viele andere tolle Sachen noch in Portugal anzugucken. Das Land ist sehr schön.
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, es gab so einen Hype irgendwie, mal kurze Zeit. Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon so abgeflacht. Also man sieht nicht mehr so massiv viele Bilder irgendwie.
Vielleicht sind die Orte auch wieder zu. Das kann auch sein. Ich kenne mich da gar nicht so aus, wie in Portugal die hinterher sind mit Aufschließen oder Zuschließen.
Entweder das oder es ist halt schon so alles abgegrast, in Anführungszeichen. Weil das ist ja dann oft so irgendwie, wenn so diese Orte abgegrast sind, die so aufploppen, dann bemüht sich natürlich dann keiner mehr, neue da zu finden, weil du hast ja alle abgegrast, die du so gesehen hast oder die dich so interessiert haben.
Ja.
Und ich meine, man bleibt da ja auch nicht irgendwie 3 Monate, weißt du, dass du irgendwie jetzt Zeit hast, da rumzufahren und dir neue Orte zu suchen oder so.
Ja, ja. Nee, man geht zum Urlaub hin und grast die Orte ab und dann geht man wieder nach Hause. Man wäre davon abhängig, ob dort jemand wohnt und es dann abgrast und neue Orte findet, so wie in Italien ja auch. Das sind ja die ganzen Italiener, die neue Orte finden, weil ihr Haus verkauft wird oder weil sie aus was gesehen haben, nicht zugewachsen und ausprobiert haben. Und da kommt ja ständig was Neues dazu. Wieder eine neue Schule, wieder eine neue Kirche. Ach. Das ist ja schwindelerregend, wie schnell immer neue Adressen dazukommen.
Ja, also wie gesagt, das Material geht uns nicht aus.
Nein, na, hoffentlich nie, hoffentlich nie.
Du weißt, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich auch die Frage der Fragen. Auch wenn wir heute hier die 201. Folge machen, wird diese Frage in diesem Podcast nie aussterben, weil es ist einfach, und ich sage das jedes Mal, aber es ist einfach meine Lieblingsfrage hier. Wen möchtest du denn mal hier hören im Podcast?
Es gibt ein paar, die ich gerne hören würde, aber ich weiß, dass es nicht am Interview... nicht zu einem Interview bereit sind, mit Leuten, wo ich auch ein bisschen unterwegs bin, finde ich sehr schade. Und ich hätte eine Idee, Verena, man könnte dir auch mal Italiener einladen zum Podcast.
Ja, wir hatten ja schon ein paar Mal hier so diese Vorschläge mit international. Und also für mich persönlich ist diese Idee irgendwie auch noch nicht so ganz gestorben, muss ich zugeben. Also obwohl ich ja gesagt habe, so das wird nicht passieren, aber ich will jetzt auch nicht sagen, es wird passieren. Ja, so es sind noch wie gesagt, ich habe immer mal wieder so eine Idee in meinem Kopf, aber es wäre auch mal interessant irgendwie.
Ja, du willst noch nicht ganz ausschließen,
genau.
Noch nicht zu 100%.
Weil mich würden halt auch so spezielle Sachen einfach landesabhängig interessieren, ja. Und alleine mal so erklärt zu bekommen, wie eigentlich so 100%ig die Gesetzlage da ist von jemandem, der halt in dem Land lebt und der vielleicht schon Stress hatte mit der Polizei oder weiß ich nicht was. Und solche Späßchen, ja. Und auch so die Einstellung generell, also interessant wäre es schon.
Ja, dann würde ich dir Italiener vorschlagen oder Italienerin, aber da wir ja noch nicht so weit sind mit überregional, schlage ich vor, doch die Biggie, dass du die Biggie mal befragst und interviewst. Das Instagram-Account heißt Brian Number One. Sagt dir das
gar
was?
Gar nicht, und ich gucke jetzt gerade, weil wahrscheinlich muss man sie mit Y schreiben.
brihn.n1.
Ja. Und ich kenne den Account und ich hab ja letztes Mal schon gesagt, ich surf ja immer regelmäßig so ein bisschen bei Insta rum. Und es gibt Leute, die sehe ich ständig. Und sie ist so ein Fall, ich habe sie so oft gesehen und beim letzten Mal habe ich gedacht so, ja, ich muss jetzt eigentlich sie mal adden, beziehungsweise ich muss ihr folgen. Und wie ich das jetzt gerade hier nämlich sehe, habe ich es nicht getan, weil ich wahrscheinlich wieder tausende andere Leute gefunden habe in der Zwischenzeit. Aber dann tun wir das doch jetzt, weil sie ist auch gut unterwegs, sehe ich gerade.
Ich kenne die Biggie selber nicht, aber die liked meine Bilder gerne und ich mag ihre Seite, ich mag ihre Fotos, ich mag die Vielfalt, die sie drin hat, ich mag Detailaufnahmen sowieso sehr und sie hat eine gute Mischung, finde ich, von Details und hat auch einen tollen Blick auf die Locations.
Ja, total und auch sehr viel Street Art sehe ich bei ihr. Ja. Also sie scheint auch ein großer Fan von guten Graffiti-Urbex-Künstlern zu sein. Ja, total. Ja. Schöner,
ja, eine tolle
schöner
Mischung.
Vorschlag auf
tolle
jeden
Mischung.
Fall. Sehr schön. Dann lass dich mal überraschen, ob du sie nicht demnächst mal hier hören wirst. Ja.
Sehr schön.
Und die letzte Frage ist ja immer, was denkst du denn, wie sich die Urbex-Szene deiner Meinung nach in 10 Jahren verändern wird?
Ich glaube, dass nicht mehr viel Veränderung kommen wird. Ich glaube, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo es sich schon dahin entwickelt hat, dass wir schon am Endpunkt angekommen sind. Die Orte werden schnell wieder zugemacht, die Orte werden zerstört. Man muss schnell sein, um die Orte angucken zu können. Und die Szene wird, die hat schon jetzt so viel mit Geheimniskrämerei zu tun auch, dass man sich gegenseitig keine Adresse rausgibt, dass man nichts austauscht, dass jeder für sich macht, dass es so Grüppchen gibt. Ich glaube auch, dass durch KI oder ChatGPT man die Orte schneller findet, wenn Fotos gerade rauskommen von Orten. Das hilft natürlich auch, was zu finden. Ob ich jetzt einen Text eingebe, den jemand geschrieben hat zum Ort oder ein Foto, das unterstützt es und das macht das Ganze jetzt auch schon sehr schnell lebendig, finde ich, und sehr schnell zerstört. Von daher glaube ich nicht, dass es sich noch weiter verändern wird. Ich glaube auch nicht, dass noch viel dazukommen oder viel abwandern. Es wird sich ab jetzt, glaube ich, die Waage halten. Das denke ich so.
Das ist auch ein interessanter Standpunkt, sich zu fragen, kann es eigentlich noch schlimmer werden als jetzt? Ja, und irgendwo regt mich das jetzt gerade total an, weil, wie du schon sagst, es ist wirklich, also massiv Zerstörung, Klauen, Überrennen, weiß ich nicht was. Und kann es noch mehr werden? Ich meine, gut, ich glaube, die Steigerung davon wäre wahrscheinlich, dass ein Lost Place neu auftaucht und innerhalb einer halben Stunde nach Entdecken zerstört wird oder so. Das wäre wahrscheinlich die Steigerung davon.
Ja, aber ich hatte doch jeder eine Anfahrtsstrecke und doch auch noch ein privates, anderes Leben, wo man nicht sofort in einer halben Stunde bei dem Ort sein könnte.
Es sei denn, du entdeckst ihn und zerstörst ihn danach. Das ist natürlich auch. Aber ich glaube, Gott sei Dank ist das nicht der Fall und wird auch hoffentlich so bleiben, bitte.
Ja, hoffe ich doch auch. Ich möchte das Hobby noch lange ausüben
können. Genau, und ich wollte gerade sagen, ich bin ja sowieso immer jemand, der relativ positiv in die Zukunft blickt und sich nur das Beste wünscht. Aber ich denke, das werden wir jetzt frühestens im Frühjahr sehen, wenn es wieder so ein bisschen Anlauf gibt.
Wenn es wärmer wird und das Licht länger ist am Tage. Im Winter hast du nur 8 Stunden zum Fotografieren, im Sommer 16 Stunden zum Fotografieren.
Ja, und die Leute sind auch einfach mehr draußen unterwegs, ja, als wenn irgendwie Schnee liegt oder so. Aber andererseits könnte man es dann natürlich auch so sehen, so vielleicht sollte man dann im Winter losgehen, wenn keiner losgeht, weißt du, so irgendwie, dann hast du deine Ruhe und triffst niemanden.
Der Winter hat auch Vorteile. Du weißt genau, ob jemand in dem Wohnhaus drin wohnt oder nicht, wenn kein Schnee gesippt ist und keine Schneespuren. Und ob Security unterwegs ist mit dem Hund, siehst du auch sofort.
Ich weiß. Das ist ja so ein Ding, warum ich das nicht mehr mache. Also früher auch irgendwie, ich bin kein großartiger Winterfreund. Also ich könnte gerne drauf verzichten, wenn es kalt ist und nass und aber... es ist ja nicht mehr lange hin, wie gesagt, und die Tage werden auch wieder länger und wärmer vor allem.
Richtig. Ja, bald geht's
wieder
los. Ja,
aber volle Kanne. Ja, Susanne, wir sind am Ende angekommen.
Sehr schön. Marina, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Was ist dein heutiges Fazit als die erste Person hier nach der 200. Folge?
Das ist... doch sehr spannend ist, über die eigenen Geschichten noch mal nachzudenken und zu erzählen, finde ich, die bleiben dann so im Kopf. Und ich freue mich, dass ich die Letzte sein durfte mit den gleichen Fragen noch mal. Ich bin sehr gespannt, welche neuen Fragen kommen. Und freue mich, dass ich hier sein durfte, und ich freue mich auf meine nächste Tour, die bald wieder losgeht.
Ich bin heute total begeistert von dem, was wir hier gemacht haben, weil das war so interessant und spannend, dir zuzuhören. Also wirklich von Anfang bis Ende sitze ich hier jetzt mit großen Augen und bin total überrascht über das auch, was ich alles über dich erfahren habe. Und wie gesagt, so, es hat lange gedauert, aber es hat sich zu 1.000.000% heute ausgezahlt, dass wir endlich diesen Podcast aufgenommen haben zusammen.
Ich fand's sehr schön, freut mich auch. Vielleicht kommst du mich ja auf den Markt besuchen,
ja,
Marina.
Also wirklich, vor allem mit den Sachen, die du da machst, sage ich jetzt mal. Und das ist ja dann auch immer schön, wenn man solche Sachen dann zu Hause an der Wand hat und man guckt die an und erinnert sich dann genau an den Moment, wo man das gekauft hat oder bei wem oder wie das war.
Richtig.
Also das habe ich hier. Ich habe ja tausend Sachen hier irgendwie hängen, die ich überall schon gekauft und gesammelt habe und weiß ich nicht was. Und jedes einzelne Bild, was hier hängt, hat ja auch irgendwo eine Geschichte, die ich habe vom Kauf. Und vielleicht ist ja dann auch bald eins von dir an meiner Wand. Ja.
Oh ja,
gerade geguckt an meine Wand, weil ich hätte da so einen kleinen leeren Fleck irgendwie, oder ich könnte auch gerne was dafür austauschen, so ist es nicht. Also man wird ja dann auch immer so ein bisschen kreativ. Also ein kleines Fleckchen ist da mit Sicherheit noch übrig für dich.
Klasse.
Ja, schön war's für heute. Und wie gesagt, ab nächste Woche gibt's dann neue Fragen, auf die ich sehr gespannt bin. Ich habe da schon so ein paar gute auf Lager, wo ich glaube, da wird sehr viel Diskussionsspielraum geben und die auch, glaube ich, in der Zukunft uns mehr oder weniger beschäftigen werden, je nachdem. Und seid gespannt auf einen neuen Gast, der dann diese neuen Fragen bekommt. Ja, und Susanne, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann demnächst. Sei gespannt und sei auch gespannt, ob du nicht demnächst hier deinen Wunschgast hören wirst.
Ja, das würde ich mich sehr drauf freuen.
Sei gespannt. Dann sage ich bis nächste Woche und zu dir sage ich zumindest für heute Tschüssi.
Tschüss.
Hi du, danke, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Und wenn du jetzt keine weitere davon verpassen möchtest, dann abonniere doch super gerne diesen Podcast, entweder bei Spotify oder natürlich der Plattform deiner Wahl. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann folg mir doch gerne auch bei Instagram. Da poste ich nicht nur natürlich die Folgen, sondern auch ein bisschen was Privateres oder wenn ich auf Tour bin. Dort findest du mich auch unter Lost and Found der Podcast und besuch doch auch mal gerne meine Website www.lostandfound.de. Bis bald!